So. Fangen wir jetzt an, oder was?
Ja, das machen wir.
Bruder, wir müssen uns beeilen, das Pad expired in 3 Monaten.
Okay, dann legen wir mal los. Herzlich willkommen zu Schnapstar Brothers, der Sendung, in der 2 Brüder, die ja Alterszahlen haben, die Schnapszahlen sind momentan, sich über 11 Themen insgesamt unterhalten werden. Dies ist die 6. Folge. Aber wie geht's denn eigentlich, Felix?
Ich weiß nicht, weil du direkt schon wieder lügst. 11 Themen stimmt doch gar nicht mehr, oder?
Ja, wir haben immer über was geredet. Also es sind 11 Sendungen, sagen wir es so.
Sinn, ja.
Also wenn man ganz genau ist, wie mein Bruder Felix, dann muss man feststellen, ja, wir haben mal gedacht, wir reden über 11 Themen, aber es gab jetzt schon zwischendurch so ein paar Episoden, wo wir eine gewisse Ideenlosigkeit nicht verbergen konnten und schon feststehende Themenideen für spätere Folgen aber auch nicht vorziehen wollten und deswegen einfach nur so über dies und das geredet haben, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Ja, das Feedback war auch ganz gut dazu.
Ja, diesmal haben wir zum Glück kein Feedback, das heißt, wir verschwenden damit keine Zeit. Das heißt natürlich, leider haben wir kein Feedback. Bitte schreibt Mails an podcast@schnapszahlbrothers.de, schreibt Kommentare auf dem Blog oder ruft an unter der 089-2155-0345 und hinterlässt eine Nachricht auf unserem digitalen Anrufbeantworter.
Oder auch gerne an peter@genitalien24.de.
Psst, psst. Ja, vielleicht funktioniert das auch. Könnt ihr mal ausprobieren. Aber dann lese ich das nur, sonst liest es vielleicht auch Felix. Worüber reden wir denn heute, Bruder?
Über Geld.
Geld.
Habe ich gehört, man munkelt das so.
Ja, Geld ist ja auch irgendwie so ein dann doch irgendwie ganz großes Thema. Also ich hatte ja ursprünglich die Idee, dass man über 11 große Lebensfragen reden könnte, was natürlich sehr schwierig ist. Und gerade wenn man dann diese Fragen richtig bearbeiten will, dann müsste man sich auch vorbereiten und so. Und leider haben wir ja auch nicht so endlos viel Freizeit in unserem Leben. Man hat ja dann doch...
Na, ich tue immer nur so, als hätte ich keine Fragen. Also, als würde ich arbeiten.
Du gehst einfach nur für deine Arbeit auf und danach hast du dann einfach keinen Bock mehr auf nichts. Und liest vielleicht noch ein Buch oder gehst um 17 Uhr mit den Hühnern.
Jetzt genau das Gegenteil gesagt.
Gehst um 17 Uhr mit den Hühnern ins Bett.
Ja.
Stehst aber eher
genau so ist es.
Mit den Faultieren wieder auf. Und deswegen sind deine Tage einfach sehr kurz.
Ja, 50 Minuten genau gesagt.
Da kriegt man einfach nicht so viel erledigt. Und da musst du auch noch in der Zeit irgendwie Vollzeit arbeiten gehen, ja.
Ja, also, vor allem... Das Gute ist aber, da nervt mich der Winter auch nicht so, weil ich gar nicht mitkriege, dass es nicht so hell ist.
Ah, ja.
Ne? Ist ja klar.
Klasse, klasse. Ja. Finde ich sehr gut, ja. Eigentlich hätten wir diese 6. Folge bereits am 22.01. Veröffentlichen wollen. Tatsächlich nehmen wir deutlich nach diesem Datum auf und werden diese 6. Folge erst am 11.02. veröffentlicht. Das heißt, unsere 6. Folge ist damit dann für den 22. April geplant. Und ja, warum hat sich das verschoben? Ganz einfach, ich hatte zu viel zu tun und es wäre wahrscheinlich die tatsächlich allerschlechteste Folge aller Zeiten geworden, wenn ich dann da aus Bonn noch versucht hätte, was aufzunehmen. In Bonn bin ich dann aber auch auf das Thema gekommen für diese Folge so ein bisschen, nämlich Geld.
Pecunia non olet.
Felix, was ist eigentlich Geld?
Das ist was, was man in die Hand nimmt und was damit kauft.
Hm.
Also Bargeld nimmt man in die Hand.
Ja. Ne? Was gibt's noch außer Bargeld?
Nee, Peter, du bist doch Erdexperte, oder?
Ja, ich hab
nicht. Doch den Kram.
Bei dir war auch irgendwas mit Wirtschaft im Studium.
Ja, gut.
Aber es ist richtig, ich studiere ja tatsächlich immer noch BWL und habe mich da jetzt sogar dann dazu verstiegen zu sagen, hey, ich mach mal was mit Finanzwirtschaft und Banken, weil es mich zum einen interessiert und weil ich glaube, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, aber es ist auch so ein Thema, was unglaublich schwer ist zu verstehen. Ja, also man denkt so, ja, Geld ist so ganz einfach hier, hat man eben oder hat man nicht und man nutzt es als Tauschmittel und kauft sich dann Sachen dafür. Aber was dann dahinter steht, ist dann einfach nochmal komplexer. Es gibt zum Beispiel einen Wikipedia-Artikel zur Geschichte des Geldes und dann merkt man schon, wie sich das entwickelt über die Menschheitsgeschichte. Also es fängt an mit so Tauschhandel, dass da irgendwie so Muscheln oder Vieh getauscht wurde. Das hat man zum Beispiel, also diesen Tauschhandel, den sieht man auch im Alten Testament in der Bibel drin, wenn dann da irgendwie jemand dann zwei Ochsen für irgendwas zahlt oder in anderen frühen Geschichten. Und dann natürlich Silber und Gold als weitere Tauschmittel. Im Mittelalter in Europa haben wir dann Gewichtsgeld, also das sind dann Edelmetalle. Die werden dann nicht nach Anzahl oder Nennwert getauscht, sondern nach Gewicht. Also einfach so, nimmst eine Doppelwaage und dann guckst du mal, ist das, weißt halt, okay, ist Gold und dann legst du einfach, dann sagst du hier so und so viel Unzen. Oder was auch immer für absurde Maße die da hatten, kostet das und dann wird abgewogen. Und dann kam letztlich irgendwann dieses Münzgeld wieder, also so wie bei den Römern. Aber letztlich ist Münzgeld ja überhaupt nicht mehr relevant. Also ich meine, klar, wenn man mit Bargeld zahlt, was in Deutschland ja noch recht verbreitet ist, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Skandinavien schaut, ist das auch in Europa schon teilweise einfach total vorbei. Da zahlen die seit Jahrzehnten eigentlich ganz überwiegend mit irgendwelchen Plastikkarten. Und auch hier natürlich Münzgeld haben wir auch nicht, sondern Scheine. Und wenn man dann zum Scheingeld sieht, dann hat man auch so unterschiedliche Systeme letztlich. Als es eingeführt wurde, in der westlichen Gesellschaft jetzt, also in China gab es schon Papiergeld irgendwie vor, ich glaube, 1000 Jahren, war es dann immer noch so in den USA zum Beispiel, dass man sich dann für seinen Dollarschein, den konnte man bei der Zentralbank, meine ich, oder bei irgendwelchen staatlichen Stellen, die Währung stützten, dann in eine entsprechende Menge Gold tauschen. Und letztlich hat man das mit dieser edelmetallgestützten Währung bis Bretton Woods, also gab es zum Beispiel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also im letzten Jahrhundert, gab es dieses Bretton Woods-System und da war es noch so, dass der Dollar zum Beispiel jetzt Gold gestützt war. Wurde natürlich dann irgendwann schwierig, weil man hat ja natürlich nur eine begrenzte Menge Gold. Und letztlich kam das dann 1971 zu einem Ende und letztlich ist seitdem der Dollar, wie auch die ganzen anderen großen Währungen der Welt, die mir bekannt sind jedenfalls, Fiat-Currencies oder Fiat-Währungen. Jetzt denkt man vielleicht, okay, Fiat, woran denkst du bei Fiat? Denkst du da auch an Fehler in allen Teilen?
Ja.
Ja, ne?
Nee, also, keine Ahnung, bin nie Fiat gefahren, werde wahrscheinlich auch nie Fiat fahren.
Ja, es ist, also in China hatten die das halt auch schon deutlich früher. Also, es ist quasi ein Money. Ja. Und der ist der Busfahrer? Nee, also.
Wir sind die 6 Tonnen.
Und der fährt immer die Fiats platt. Nee, also, anders. Fiat Money ist halt Geld ohne intrinsischen Wert, ja? Was trotzdem aber funktioniert als Währung, also ohne dass es irgendwie einen Tauschwert hat, weil man einfach dieses Geld eintauschen kann gegen Waren und Dienstleistungen.
Ist im Prinzip schon das Münzgeld Scheingeld, weil es ja keinen Wert hat. Also keinen intrinsischen.
Das Münzgeld, was wir haben, hat natürlich einen gewissen Materialwert, aber dieser ist dann jedenfalls idealerweise, das funktioniert manchmal nicht ganz, und dann müssen die Münzen ändern, hat einen geringeren Materialwert als der Wert, der draufsteht. Und bei den Scheinen ist es natürlich, auch wenn die natürlich sehr kompliziert zu machen sind, aus Gründen der Fälschungssicherheit, ist es ja genauso. Aber ich meine, das meiste Geld, was im Umlauf ist, ist ja letztlich Buchgeld. Sprich, das sind einfach nur Zahlen auf irgendwelchen Computern. Und da steht natürlich überhaupt kein, kannst du diese Zahl nicht irgendwie in irgendwas eintauschen bei irgendeiner Zentralbank, ja. Sondern es ist einfach Geld, welches letztlich dieses Fiat kommt aus dem Lateinischen. Fiat, man kennt es von Fiat Lux, ganz am Anfang in der Bibel. Ja, Fiat Lux, es werde Licht, ja. Und so ist dann halt Fiat Währung quasi, es werde Geld. Es wird einfach mehr oder weniger postuliert. Und dadurch, dass diese Währung dann Akzeptanz findet, hat sie einen stabilen Wert. Das funktioniert in diesen großen Volkswirtschaften eigentlich ganz gut. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Beispiele, wo das überhaupt nicht funktioniert. Siehe zum Beispiel aktuell Venezuela, wo sie eine Hyperinflation haben. In der Türkei gibt es auch eine nicht ganz so starke, aber doch deutlich unangenehme und mit Problemen verbundene Inflation.
Hyperinflation.
Also eine Geldentwertung, die quasi auf einem Vertrauensverlust basiert, den man dann immer darauf zurückführt, dass da die Zentralbank zu viel Geld drucke. Aber wenn man sich dann mal näher mit Geldschöpfung beschäftigt, dann weiß man ja, die Zentralbank ist da jetzt auch nicht nur so involviert. Also da ist dann auch diese allgemeine Medienberichterstattung immer sehr schwierig zu dem Thema und oft auch wirklich schlecht, weil es, ich weiß nicht, manchmal hat man so das Gefühl, die ist extra so, damit die Leute weiterhin glauben, dass Geld tatsächlich einen Wert hat. Ja.
Ja. Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast. Hab vergessen zuzuhören, aber es ist ja Schuldgeld, oder?
Schuldgeld?
Ja.
Inwiefern?
Das heißt, man schuldet anderen Leuten genau etwas von dieser Menge Fiat-Geld und dadurch hat es dann einen Wert im Prinzip.
Ja, also das wäre eine Idee, wie man einen Wert hinterbringt hinter dieses Geld. Aber letztlich, also hast du drei zentrale Währungsfunktionen. Tauschfunktion, so ganz klassisch, tausche, ja, ich gebe irgendwie jemanden Euro und krieg dafür eine Tafel Schokolade. Oder auch irgendwas, was man tatsächlich braucht.
Tausche Buchstabensuppe gegen gutes Buch.
Ja, oder ich gebe jemand 10 Euro und kriege ein Buch. Ja. Dann hast du diese Wertaufbewahrungsfunktion. Also wenn wir jetzt nach Keynes gehen. Sprich, ich kann Geld halten und nicht in alternative Sachen investieren, weil ich sage, okay, ja, passt schon, ich behalte das jetzt einfach mal. Weil ich vielleicht demnächst irgendwie was kaufen will und dann wäre es jetzt mir zu umständlich, das jetzt irgendwie in was anderes zu tauschen, sondern ich lasse es einfach als Geld, dann bin ich flüssig. Und dann hat man auch diese Spekulationsfunktion, da ist es dann eigentlich, das ist eigentlich viel mehr so dieser Bezug dann zum Investment, dass man sagt, ja, ich gehe jetzt nicht in irgendwelche Anleihen rein, weil ich glaube, dass diese Anleihen fallen werden und es für mich dann deswegen besser ist, momentan Geld zu behalten. Womit wir aber dann wieder bei der ökonomischen Theorie wären, die natürlich zwar die Realität versucht zu modellieren, aber durch ihre Vielzahl von starken Annahmen das nicht immer exakt abbildet und dann mehr so eine falsche Idee gibt und nicht die Realität voll widerspiegeln kann, weil sie natürlich auch durch diese Vereinfachung begreifbarer sein soll und helfen soll, einfach Sachen modellieren zu können, um bestimmte Phänomene einfach mal zu untersuchen. Aber dann sind wir schon wieder irgendwie im wissenschaftstheoretischen Bereich und da würde ich jetzt ehrlich gesagt lieber nicht hingehen. Wie ist das eigentlich mit dir, damit du auch mal was sagst? Interessiert dich Geld?
Wie interessiert? Also ja, früher hat es mich interessiert. Da habe ich immer nur Geld in meine Spardose gesteckt und war ganz stolz, dass ich meinen Familienmitgliedern Geld leihen konnte. Aber jetzt, naja, also ich sag mal so, wenn man mehr verdient, als man braucht, dann interessiert, oder mich zumindest, dann sinkt so das Interesse, ne? So, naja.
Okay, also diesen Punkt hast du jetzt erreicht, mit 22. Respekt.
Nee. Ich habe ja nicht gesagt, dass es immer so bleiben wird, ne? Wie gesagt, du hast ja gesagt, ich bin 50 Minuten am Tag auf den Beinen und da habe ich auch nicht so viel Ausgaben, ne?
Ja, stimmt. Ja. Verschleißt ja auch eigentlich nur Bettwäsche, wenn du so viel schläfst.
Genau.
Die hält dann immer nur irgendwie ein paar Tage durch. Dann muss die entsorgt werden und kommt neue.
Ja, das war schon ziemlich teuer, glaube ich. Ne? Kommt drauf an, wo man auf.
Ach, ich dachte, du lebst so. Verdammt. Jetzt ist die Illusion aufgeflogen. Ja, ich weiß nicht. Also mich... Ich erinnere noch, dass dich das schon interessiert hat. Und zwar wolltest du... Das ist natürlich gemein, weil ich da als Älterer Sachen ausplaudern kann über dich, die du nicht analog über mich sagen könntest. Aber ich mach's, geh mal trotzdem ein bisschen rein in die Wunde. Und zwar... Oder nicht in die Wunde, ist ja überhaupt nicht schlimm. Ich weiß noch, dass du gerne einen Porsche haben wolltest.
Ja.
Fand ich dann so interessant, weil ich weiß nicht, ob... Ich erinnere nicht aus meiner... Und da warst du irgendwie so, weiß ich, 3, 4, 5 oder so, ja. Ich erinnere nicht selbst, dass mich dann in diesem Alter das so interessiert hätte, ehrlich gesagt. Da habe ich jetzt aber auch nicht nochmal nachgefragt. Das hätte ich vielleicht tun sollen. Gefühlt, wie gesagt, außer dieses Unwissen über irgendwie frühe Kindheit, hat mich irgendwie Geld so, ja, es hat mich schon irgendwie interessiert, damit ich mir dann irgendwas kaufen konnte. Zum Beispiel Geld in den Computer stecken oder vorher Geld in Modelleisenbahn oder ja, Computermagazine und Modelleisenbahnmagazine quasi zu stecken. Weil
entbrummende Mikrofone.
Entbrummende Mikrofone damals ja nicht. Nee. Aber das war irgendwie schon so. Also so Geld als Transaktionsmedium war mir dann schon irgendwie wichtig, aber sonst, ehrlich gesagt, hat mich das nicht so tangiert. Da gab es dann immer die Leute, die dann gesagt haben, wie viel sie auf ihrem Sparbuch haben, und ich dachte mir so, ja, pff, keine Ahnung. Irgendwie als ich dann da irgendwann mal die 1000 Mark voll hatte, dachte ich mir so, ja, okay, 1000 Mark ist recht schon, ne? 1000 Mark, dafür kannst du ja, ne? Also das war dann irgendwie so eine Zahl, die hatte ich da erreicht, und dann war das für mich auch nicht mehr interessant.
Wie alt warst du da?
Gefühlt war das Grundschulalter. Weißt du, da gab's halt, als ich Kind war, lebten ja noch dann mehr, also größere Teile von unseren Großeltern noch länger, und dann gab's zu Weihnachten irgendwie, kam von unserer einen Oma aus Baden-Württemberg, kam dann auch immer so ein Brief irgendwie mit, was weiß ich, 50 Mark drin, und deine Mutter weiß schon, was du brauchst. Und das wurde dann halt einfach so verjuxt oder kam, glaube ich, mehr oder weniger aufs Sparbuch, je nachdem. Also ich glaube, es kam eigentlich nichts mehr davon aufs Sparbuch, nachdem ich diese 1000 Mark voll hatte. Weil ich mir dachte, ja, warum? Ich habe nur 1000 Mark, es reicht doch. Kaufe ich mir lieber hier so einen blöden McLean-Wagen oder irgendwie so ein Fallerhäuschen oder irgend so ein Scheiß, ja. Und später dann hat es mich auch nicht wirklich interessiert. Irgendwie dachte ich mir so, es ist ja irgendwie so ein profaner Krempel. Finde irgendwie so, ja, Philosophie und Kunst und so viel interessanter, und was passiert überhaupt mit der Welt und Geld. Ja, Geld spielt irgendwie so eine Rolle, aber keine Ahnung, er soll doch Dagobert Duck behalten und seinem scheiß Goldspeicher ertrinken, ja. Und
ersticken eher, oder?
Ja, ersticken. Also nicht mehr rauskommen aus dem Gold, zerquetscht werden, was weiß ich. Egal, ja. Und dann hatte ich auch relativ bald, sag ich mal, also einerseits hatte ich, teilweise waren meine Positionen dazu sicherlich auch irgendwie religiös motiviert, sag ich mal. Und als ich dann irgendwann gesagt habe, das ist alles Quatsch mit dieser Kirche, dann kam es halt eher aus so einer, ja, linken Sicht, verbunden dann noch mit so einer allgemeinen Marktskepsis, irgendwie so nach dem Motto, ja, bloß weil jetzt was am Markt erfolgreich ist, ist es ja kein gutes Produkt. Warum soll das ein relevantes Kriterium für mich sein? Also, dass ich mir irgendwie dachte, ja, ich könnte das jetzt zwar mit Geld bewerten, aber irgendwie Millionen Fliegen fressen Scheiße, ja. Also, diese Quantifizierung hat für mich irgendwie dann auch nie wirklich einen Sinn ergeben. Dann habe ich aber mir gedacht, so nach dem Abi, keine Ahnung, was mache ich denn jetzt? Und hab dann angefangen, BWL zu studieren. Das erinnere ich noch, das hat Leute, die mich dann aus der Schule kannten, regelrecht schockiert. Bist du noch da?
Ja, ich höre gebannt zu.
Ich weiß nicht, erinnerst du das noch? Da warst du ja auch irgendwie schon ein halbwegs bewusstes Wesen.
Ja, halbwegs, ne? Würde ich sagen, war ich 10 Jahre.
Ja.
Ich weiß nur noch, dass ich dann auch dasselbe studieren wollte wie du, weil du warst ein ganz, also, ja, warst ja ganz toll und du wirst ja auch immer besser und so. Und ich das halt auch studieren.
Und Peter wird immer besser.
Genau.
Ja, und weißt du, warum ich das gemacht habe?
Nee. Aber du bist
also das war so, Mittag. War so, das war einfach so, dass ich da so ein, ja, also ich hatte mich dann mit meiner Abiturnote da um jede Menge verschiedene Sachen beworben an verschiedenen Unis und dann kam halt immer so, ja, so hier in diesem Verfahren, da sind sie jetzt noch nicht durch und dann das kannst du machen. Da hatte ich irgendwie, ich glaube, ich hatte Zulassung für zwischendurch mal eine für Duisburg-Essen, da habe ich mir dann gedacht, ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, das war Soziologie oder Politikwissenschaft oder irgendwie sowas.
Ja, ich glaube, du hast ziemlich weit gestreut, ne?
Ich habe ziemlich weit gestreut.
Ja.
Ich hatte mich auch in Bayreuth für Philosophy and Economics beworben an der Uni. Aber da musste man so Motivationsschreiben schreiben und darauf hatte ich keinen Bock, weswegen die mich dann sowieso nicht genommen haben, weil ich einfach so ein richtig mieses Motivationsschreiben geschrieben habe. Aber
ich habe keine Motivationsschreiben.
Ich hatte noch Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik oder irgendwie sowas in Münster war auch noch dabei. Und keine Ahnung, also ich hatte mich sogar schon umgeschaut, was kann man denn so machen, ohne, also wo kann man sich denn einfach einschreiben dann im Oktober, ja? Und war schon nach Cottbus gefahren, weil da hätte man ein Fach namens Kultur und Technik studieren können. Ich glaube, das kann man immer noch machen. Und das ist also so eine Mischung dann aus irgendwie Technik und Geschichte und so und Kulturwissenschaft drumherum. Das hätte mich wahnsinnig interessiert. Aber dann hieß es auch immer so, ja, so eine brotlose Kunst. Ne? Also vielleicht hätte ich auch, glaube ich, irgendwas in Bielefeld war noch dabei. Soziologie? Keine Ahnung. Wäre vielleicht auch eine interessante Wahl gewesen. Und in Kiel hatte ich mich dann beworben um Betriebswirtschaftslehre. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, warum ich mich da um Betriebswirtschaftslehre beworben hatte. Das war ja auch irgendwann im Juni gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, fährst du hin, schreibst dich ein. Bist immer in der Ostsee. Und die andere, also das habe ich vielleicht dann, ich weiß nicht, ob ich das so offen kommuniziert habe, aber was schon so war, dass ich mir dachte, mich interessiert, wie Wirtschaft funktioniert und ich will mal verstehen, wovon die da eigentlich in diesem Wirtschaftsprogramm reden, weil an meiner Schule jedenfalls ja. War es so, dass man da überhaupt keinen wirklichen Einblick darin gewonnen hat. Also da gab es auch kein Fach, da hätte man jetzt nicht irgendwie sagen können, ich will jetzt hier mal Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaftstheorie oder irgendwas, da gab es einfach Geschichte und Sozialwissenschaft. Dann in Sozialwissenschaft war es so ein bisschen drin, aber das war auch so ein komischer Lehrer, der das unterrichtet hat und Geschichte hat mich irgendwie schon immer mehr interessiert und das fand ich auch immer ganz dankbar, wenn man das so schön, wenn sich in Geschichte so schön an so Zeitsträngen entlanghangeln kann und es damit so ein bisschen relativ, jedenfalls auf so einer oberflächlichen Schulebene leicht zu lesen ist, wie so ein Roman eigentlich fast, ja. Also es passiert erst das, dann passiert das und dann das und ja. Dann kannst du so sagen, ja, okay, passiert jetzt das deswegen und wie hängt das zusammen? Und das war irgendwie so eine Welt entlang eines Zeitstrahls, in der ich mich sehr gut orientieren konnte.
Ja, aus Rhinoceros wird im nächsten Job Geschichtslehrer.
Meinst du? Ja. Ich dachte, der wird Romancier. Aber egal, ja, also das war dann irgendwie so diese Motivation, das anzufangen und ja, das war dann nicht unbedingt von bleibendem Erfolg gekrönt, aber was ich dann auch so gemerkt habe, als ich parallel zu diesem Studium mit einem Kollegen Sachen gemacht habe, wo es so um so Startup-Krempel ging, so haben so man würde heute sagen, so Social Networks für begrenzte Gruppen unter anderem gemacht. Und da hat mich einerseits das Geld insofern nicht interessiert, dass ich mich da nie irgendwie drum gekümmert habe, dass ich da irgendwas Schriftliches bekomme, dass da irgendwas entgegensteht für die ganze Arbeit, die ich einbringe. Mir hat das einfach irgendwie Spaß gemacht. Und andererseits habe ich gemerkt, wenn es dann so um so Monetarisierung durch Werbung und dann machen wir das und sondern diese Daten, und das war ja noch vor Datenschutzgrundverordnung, also ne, dann tragen wir diese Daten alle von denen bei einem Gewinnspiel ein und dann, oder irgendwie so Sachen, wäre jetzt glaube ich eh verjährt. Da dachte ich mir auch immer so, Alter, das kannst du nicht machen, das ist ein Scheiß. Also schon irgendwie dann auch noch so ein gewisser behämmerter moralischer Kompass immer, der natürlich auch nicht hilft, wenn man jetzt Sachen so richtig durchmonetarisieren will. Und ich weiß nicht, auch heute ist so, Motivation ist es für mich eigentlich nicht. Also für mich geht's nicht um Geld. Für mich sind irgendwelche anderen Zielsetzungen viel wichtiger. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht bei einem Ölkonzern arbeiten oder so. Das wäre absolut nicht drin. Ich hätte auch Probleme, bei irgendeinem Finanzdienstleister zu arbeiten. Ja, wenn du dann irgendwie Kunden Produkte verkaufst und sie zwar über die Risiken aufklärst, aber zugleich ihre Gier wächst, sodass sie es trotzdem machen, obwohl es vielleicht das falsche Produkt für sie ist, aber du nimmst es halt, weil es die hohe Provision bringt, könnte ich auch nicht machen. Geht einfach nicht. Worum geht's denn bei dir so? Hast du da auch irgendwelche Grundsätze? Also wenn es jetzt mal oft um die Einnahmeseite geht, ja, also würdest du irgendwie alles machen für Geld?
Nee, würde ich nicht machen. Da fällt mir ein, ich habe Ende letzten Jahres war das, einen Podcast gehört von so, wie heißt es noch, Effective Altruism oder so. Also da heißt 80.000 Hours Podcast, weil man so in seiner Lebenszeit, zumindest bis jetzt, man weiß ja nicht, wie das wird mit steigender Lebenserwartung und Rentnerrepublik und allem Möglichen, wie lange man dann arbeiten wird. Aber das wird so gesagt, dass man irgendwie 80.000 Stunden arbeitet. Und da ging es dann in einer Folge mal darum, ob man besser irgendwo arbeitet, wo man dann viel verdient und dann dafür auch viel Geld zum Spenden hat. Oder ob man halt wo arbeitet, wo man nicht so viel Geld kriegt, aber halt dann durch die Arbeit schon so ein bisschen mehr so altruistische Erfüllung hat, sage ich jetzt mal.
Okay, also und einfach der Unterschied zwischen, ich bin jetzt Investmentbanker und kann ganz viel Kohle spenden, genau. Oder ich bin Kindergärtnerin und helfe tatsächlich Menschen.
Ja, genau. Oder du hilfst halt persönlich Menschen, ne? Und da war dann so ein Interview
mit... Ich habe das ja auch wieder falsch gesagt, ne? Also ich wollte natürlich sagen, also man ist entweder Investmentbankerin und verdient einen Haufen Geld und kann viel spenden, oder man ist Kindergärtner und hilft direkt Menschen. So rum wollte ich sagen.
Genau. Und dann war es auf jeden Fall so, dass es ein Interview gab mit zwei Leuten, also mit einem Paar, und die Frau war irgendwie Sozialarbeiterin, verdiente dementsprechend nicht ganz so viel wie ihr Mann. Und der Mann arbeitet bei Google als Entwickler für irgendwas und hat dann halt viel Geld zum Spenden. Und dann, ja, also wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich dafür bei Google arbeiten würde, nur um viel Geld zu haben, würde ich, naja, also vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich noch ja gesagt, aber jetzt so eigentlich nicht mehr.
Warum nicht? Hat sich da deine Meinung von Google geändert? Oder liegt es mehr daran, dass sich so deine Grundwerte verschoben haben?
Schwer zu sagen, also ich würde eher auch sagen, zumindest hat sich die gedankliche Umsetzung Realisierung davon, wie man die Grundwerte umsetzt, so geändert, dass ich das nicht machen würde. Aber auch halt dadurch, dass ich jetzt so in den letzten Jahren mich so einigermaßen viel mit Informatik und Computern und so beschäftigt habe und mit Datenschutz und IT-Sicherheit und allem Möglichen. Ja, von da hat sich die Grundhaltung schon geändert oder entwickelt. Also beides so im Prinzip.
Ja.
Und ja, ich wollte noch was sagen, aber weiß ich nicht mehr.
Vielleicht fällt es ja nochmal ein. Dann kannst du jederzeit nochmal mit einhaken. Ich erinnere mich noch, ich habe mal eine Zeit lang tatsächlich auch versucht, so was ich so nebenher gemacht habe, irgendwie so Blogs und so mit irgendwie Google Ads zu monetarisieren. Seitdem ich arbeite, mache ich das überhaupt nicht mehr. Ich will auch gar nicht irgendwie mit dem, was ich da irgendwie verzapfe, Geld verdienen. Ich möchte auch jetzt bei diesem Podcast zum Beispiel, ja, also da über Werbung irgendwie Geld zu verdienen, das ist mir vollkommen fremd. Mir ist da irgendwie die Privatsphäre der Leute, die das lesen, ehrlich gesagt, mehr wert, als dass mir dann da irgendwie so ein paar Cent irgendwie pro Monat durch diese scheiß Werbung irgendwo hingespült wird, dass ich die dann irgendwann, wenn es $100 sind, abheben kann da. Also das ist...
Das wird dann nicht so viel rausspringen bei unseren höheren Zahlen.
Ja, das ist schon so, aber ich meine, man könnte das natürlich auch anders, man wird das dann auch anders aufstellen, man wird dann auch versuchen, dass man da wirklich mehr Social Media macht und mehr versucht, irgendwie überall rumzuspammen und irgendwie an Leute zu kommen, weißt du, Hashtags besetzen und so.
Machen oder so.
Ja, dann hätte man das Format ganz anders designen von vornherein, natürlich auch auf eine Weise, die mich dann wieder selbst nicht interessieren würde.
Genau.
Und das ist natürlich dann auch eine ganz schlechte Voraussetzung, das überhaupt zu machen. Also wenn es einen selbst nicht interessiert, dann sollte man Projekte einfach gar nicht beginnen. Das ist so irgendwie so eine Grundregel, finde ich. Also für mich ist jetzt sogar das so ein leichter Konflikt. Und zwar bin ich ja auch noch jetzt seit Jahresbeginn bei einem anderen Podcast dabei, den ich jetzt hier nicht plugge. Aus dem Grund einfach,
dass... Ehrenmann.
Auf der Seite ist jetzt Werbung und also da sind immer so innere Konflikte. Das heißt jetzt nicht, dass ich deswegen damit sofort aufhöre oder so, aber es ist schon irgendwie sowas, wo ich so denke, ich weiß nicht, das bringt's einfach nicht. Ne? Also ich glaube nicht an Online-Werbung. Aber egal. Gehen wir weg von der Einnahmeseite auf die Ausgabeseite. Haben wir nicht schon ein bisschen über ethischen Konsum gesprochen? So am Rande in unserer Klimawandelfolge vielleicht?
Ja.
Somit, ich versuche möglichst wenig Sachen, die in Plastik verpackt sind, zu kaufen oder fair gehandelte Sachen oder klimafreundliche Sachen.
Oder eher gesagt, nicht ganz so klimaschädliche Sachen.
Ja, also es ist natürlich relativ. Ja? Also, dass man sagt, okay, ich kaufe jetzt nicht Mangos, wenn es auch die Äpfel aus Oberbayern tun und ich hier in München bin. Und ich weiß, okay, da ist deutlich weniger an Transportemissionen angefallen.
Bei Äpfeln fällt mir ein, wir haben übrigens in unserem Elternhaushalt keine Äpfel mehr, keine eigenen.
Echt, sind alle aufgegessen? Oder
da sind schon aufgegessen.
Krass. Ja. Das ist ja auch was, da muss ich sagen.
Wohl zu viele waren.
Da kommen wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal drauf. Du weißt ja schon, was für ein Thema wir da haben. Ich würde ja wirklich gern diese Schrumpeläpfel essen, aber es ist schwierig für mich. Wobei das eigentlich nicht das eigentliche Thema ist, es ist mir so Nebenthema Störungen. Ja, also, es gibt zum einen den Konsum, ja, also dass du sagen kannst, hey, so ethischen Konsum muss man sich ja erstmal leisten können. Ja. Das ist eine Idee, auf die kommst du nur, wenn regelmäßig am Monatsende noch Geld übrig ist. Dann kannst du dir überlegen, okay, ich kaufe jetzt mal hier diese Bio-Sachen oder... Ja. Genau. Kaufen meine Kleidung nicht irgendwie bei,
Primark.
Dollar Kinderausbeuter, ja. Sondern versuche da irgendwie so.
Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Kinderausbeuter, zum Beispiel.
Ja, H&M. Versuche dann so fluffige, fair gehandelte Bio, was noch? Vegane Kleidung zu kaufen, ja.
Gendergerechte Kleidung.
Ja, wie auch immer. Unisex-Kleidung. Und dann gibt es aber noch das andere Ding. Ne? Wenn du das dann machst und dann hast du immer noch Geld am Ende des Monats übrig, dann musst du ja überlegen, was machst du damit? Und damit sind wir dann so ein bisschen bei dem Thema, um das die Veranstaltung ging, auf der ich war, als wir diese Folge nach ursprünglichem Plan aufgenommen hätten. Und zwar Investments, ja. Und zwar habe ich eine Seminararbeit geschrieben über Robo-Advisors. Robo-Advisor sind so Investment-Plattformen im Internet, wo man sich anmelden kann und dann sagt man, beantwortet mal ein paar Fragen. So nach dem Motto, so und so viel Geld habe ich, möchte gerne was für meine Altersversorgung tun und ich würde jetzt gerne das sicher anlegen, damit da auch ja nichts verloren geht und verzichte dafür ein bisschen auf Rendite.
Hält und, er?
Ja. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, also das ist so das eine und ich weiß nicht, hast du dich schon mit Investments sonst beschäftigt oder machst du es auch so wie ich und lässt das Geld auf dem Giro liegen?
Naja, ich sagen, es ist so, also wir Kommilitonen, als wir so fertig wurden dann so im August, also wir wurden ja zum August dann übernommen, am 1. August 2018, dann war es schon so, dass sich einige überlegt haben zu investieren, einige haben es auch schon gemacht vorher, aber so, ich sag jetzt mal, eher so in so ETFs, also Exchange Traded Funds.
Möchtest du das kurz erklären?
Ja gut, also soweit ich das verstehe, sind das Fonds, die, also erstmal sind das so, sogenannte passiv gemanagte Fonds, also es stehen nicht irgendwelche Mitarbeiter dahinter, die dann ganz viel Geld brauchen, sondern es heißt aktienbasierte Indexfonds, auch auf Deutsch gesagt. Und das sind sozusagen Fonds, bei denen Computerprogramme Fonds zusammenstellen aus Aktien und ja, vor allem Aktien.
Aber auch Anleihen.
Die, ja, genau. Die dann oder die dann den Index einer Börse nachbilden sollen. Also zum Beispiel den DAX halt. Also dass man weiß, was ich. Halt, dass man halt so weiß, dass man jetzt so.
Also, dass dieses Produkt, in das man da investiert, ungefähr so performt, wie der DAX oder es sogar exakt so performt.
Genau, ja, du weißt ja, man kann nicht schlauer sein als der Markt, denn der Markt regelt das. Und genau, diese ETFs, also das wäre halt eine ziemlich, sage ich mal, eine Investitionsmöglichkeit mit relativ wenig Aufwand, den man da reinsteckt, weil man sucht sich einfach irgendwas aus und muss nicht und dann wird halt so investiert und dann weiß man halt, oh, wenn der DAX irgendwie 2% plus macht dieses Jahr, dann wird das mein Geld auch machen. Und man muss sich nicht die ganze Zeit selber Gedanken drum machen.
Ja, und man hat ja eine breitere Steuerung. Also es ist jetzt nicht so, ich kaufe jetzt einfach nur Aktien von Bayer Leverkusen und dann irgendwie kriegen die jede Menge Klagen, weil die Monsanto übernommen haben aus den USA und auf einmal geht deren Aktienkurs runter, weil da drakonische Strafen im Raum stehen. Sondern man ist halt ein bisschen abgesichert.
Peter, mir ist auch noch gerade eine gute Analogie eingefallen.
Okay, schieß los.
Und zwar hast du ja mal erzählt, dass man bei Sportwetten so wetten könnte, wie einfach die Quoten bei Wettplattformen so sind. Und ohne sich selber total den Kopf zu zerbrechen, welcher Torwart jetzt ausfällt und welcher Innenverteidiger dafür mitspielt und wie viel Tore der in den letzten 3,5 Jahren geschossen hat und wie viel Beinbrüche ein anderer Spieler dafür hatte und so, sondern dass man einfach sich orientiert an den Quoten.
Und die niedrige Quote dann wählt einfach, die niedrigste und sagt hier, ich setze auf Bayern München, dann kriege ich zwar nur 20% Rendite oder noch weniger, aber dafür gewinnen die garantiert gegen Bayer Leverkusen, aber dann kommt der letzte Spieltag und man hat alles verloren.
Ja.
Von daher würde ich das jetzt nicht spontan empfehlen als Mechanismus. Aber Wetten sind ja so ETFs nicht, ne? Also das wären ja dann Derivate, das wäre wieder was ganz anderes.
Ja, aber ich fand das ein bisschen vergleichbar, dass man halt sich an einer größeren Instanz sozusagen orientiert.
Gut, ich meine, dann kann man natürlich dann auch noch weiter streuen und das machen letztlich diese Robo-Advisor dann auch, dass man sagt, okay, ich kombiniere jetzt dann nochmal die Indizes verschiedener. Somit kann ich dann halt einen Teil meines investierten Kapitalstocks sichern und den anderen Teil sage ich dann, okay, ich nehme jetzt hier Indizes, die irgendwie einen DAX abbilden, dann noch einen, der einen Dow Jones abbildet für die USA und dann gehe ich vielleicht noch irgendwo mit ein paar Prozent in so eine Risikokomponente rein und sage hier, ich gehe jetzt mal in den Hightech-Markt und da in Startups, also Unternehmen, die gerade erst an die Börse gehen, und dann wäre also sowas wie Apple zum Beispiel dann da nicht mehr drin, weil die sind ja schon so lange dabei. So kann man das alles machen. Aber was machen wir? Wir machen es nicht. Warum eigentlich?
Peter, ja. Ich hab noch eine Frage an dich.
Ja, erzähl.
Hast du schon mal mit dem Kapitalstock Bekanntschaft gemacht?
Ja, auf dem Tisch im Kinderzimmer.
Genau, das wollte ich hören.
Oh Gott, das ist jetzt so weird und das versteht niemand, aber passt schon.
Sehr gut.
Ja, hast du schon mal mit dem Kapitalstock Bekanntschaft gemacht? Ja, ich weiß nicht. Für mich ist ja das Problem, wenn ich dann da sitze vor so einem Robo-Dingsbums zum Beispiel und dann da so das ausgefüllt habe und mich dann, auch wenn ich mich für das angebotene Portfolio mit dem geringsten Risiko entscheide, dass ich es dann trotzdem nicht mache, weil ich denke, zum einen, ich weiß ja nicht, ob ich das Geld nicht doch kurzfristig für was anderes brauche und wie kriege ich das da raus? Ich meine, da könnte ich dann diese Bedingungen nachlesen. Aber das mache ich dann auch nicht. Und dann denke ich mir so, ja, eigentlich ist es mir auch scheißegal. Wie ist das bei dir? Hast du das schon mal, oder ich denke, teilweise denke ich auch so, ja, eigentlich könnte ich die ganze Kohle doch auch spenden, dann wäre ich auch los.
Ja, das Wichtigste ist nur, dass du die Kohle nicht verbrennst, ne? Dann entstehen wieder ganz viele Emissionen.
Das stimmt. Ja, nee, aber ich meine, spenden ist natürlich auch dann wieder die Frage, ne? Wofür überhaupt und an wen und weshalb und was unterstützt man damit? Also diese Informationsproblematik, dass man dann doch immer extrem viel Informationen aufnehmen muss, um überhaupt zu begreifen, worum geht's hier überhaupt und was heißt das denn dann letztlich? Die hast du natürlich genauso, wenn dich da jetzt irgendeine Organisation anschreibt und da so hungrige afrikanische Kinder drauf abgebildet sind auf dem Umschlag und sagt, hier, bitte spenden für das und das und das.
Das sind ja immer die Besten, die auf der Straße rumlaufen und allem.
Ja, UNICEF. Wobei, ich muss ja ehrlich sagen, wenn ich den Fehler mache bei sowas und stehen bleibe und mir das erzählen lasse von denen, also von so Leuten, die einen da ansprechen, von diesen Organisationen, die anscheinend doch ganz schön Geld in Marketing stecken, weil die Leute, die da stehen, werden bezahlt, im Regelfall, dann muss ich sagen, ich bin echt so ein Depp, ne? Ich mach das jedes Mal.
Ja.
Ich sag dann, ja, okay, die 10 Euro im Monat, das kriegt ihr auf jeden Fall, kein Problem.
Kann ich machen.
Und dann bleibe ich auch, damit dann auch tatsächlich was ankommt und es nicht alles nur in irgendwelche Provisionsgebühren gibt, bleibe ich auch mindestens ein Jahr dabei.
Ja.
Und dann denke ich mir irgendwann, ich kündige das, und wenn ich dann immer noch hinterher so Briefe bekomme, wie bei UNICEF, dann ärgere ich mich schon. Also das finde ich dann ernsthaft nicht gut.
Ja, aber ich meine, jetzt gibt's ja auch ein Instrument dafür, ne? Einfach DSGVO-Klagen oder Beschwerden oder Drohbriefe oder was auch immer.
Drohbriefe, neues Instrument.
Genau, DSGVO-Drohbriefe. Ich glaube, da habe ich ja auch schon mal drüber geredet in der Internetfolge, wo es um HTML ging oder HTML.
Ja, hast du. Ja. Warte, wofür steht denn DSGVO? Das ist doch Drohbriefschutzgeldverordnung, oder?
Genau, ja, Drohbriefschutzgeldverordnung.
Ja, ne. Passt. Sehr gut. Hast du dich mal eigentlich mit so Fair Investment und so beschäftigt? Also mit diesen, ja, so Sachen, wo man mal in was investieren kann und dann kommt was Gutes raus? Also angeblich. Also ob das jetzt dann irgendwelche Startups sind, oder man könnte ja auch sagen, hey, ich tue mein Geld in Genossenschaftsanteile rein. Da weiß ich zwar auch nicht, ob ich davon je was wiedersehe, aber meistens machen so Genossenschaften ja ganz gute Sachen und die sind irgendwie jedenfalls sozial sinnvoll.
Nee, aber also habe ich noch nicht so großartig gemacht.
Hm.
Aber ich wollte es auch eh nochmal sagen, was die Sache ist, die ich so persönlich irgendwie mich davon so ein bisschen abhält, auch so ETFs zu machen. Wie wir ja schon gesagt haben, sind diese ETFs ja so eine Streuung über den ganzen Markt, die einfach irgendwie so zusammengestellt wird. Ich weiß, ich habe da keine Ahnung von, ne? Ich weiß nicht, ob man da irgendwie sein Portfolio selber machen kann und sagen kann, dass bestimmte nicht dabei sind.
Beim
aber
ETF
was
sicher nicht, und auch bei den meisten Robo-Advisor-Plattformen genauso wenig. Also da gibt es welche, die speziell darauf gehen, dass sie jetzt nur in ja, Bio, fair gehandelt und vegan Sachen und klimafreundlich, ja, dass sie wirklich nur in so Projekte investieren oder erneuerbare Energien und sowas. Aber so diese Standardplattformen, die haben da auch meistens gar keine Option. Also da weißt du dann, okay, jetzt ist ein bestimmter Teil meines Gelds in irgendwelchen Ölgesellschaften.
Genau.
Die in der Arktis Öl bohren. Also worst case ever.
Also ich bin ja seit einiger Zeit auf so einem Trip, dass ich irgendwie denke, dass es vielleicht wichtig wäre, dass es der Welt im Allgemeinen nicht ganz so scheiße geht und den Leuten. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme.
Keine Ahnung. Ich glaube, irgendwie wurdest du falsch erzogen.
Ja, ich glaube auch. Dass, also ich gehe mich beschweren.
Wir fahren am Wochenende zu den Eltern und beschweren uns. Das geht so nicht.
Ja.
Aber red weiter.
Auf jeden Fall denke ich, oder was mich dann davon abhält, ist, dass ich eben nicht unbedingt so dann auch mit meinem Geld Interessen unterstützen will, die ich sonst so, wenn ich damit direkt zu tun hätte und so mit über die Investition hätte ich ja indirekt nur damit zu tun, was die so machen, wo ich auf direkten Wege das so auf keinen Fall gut finden würde.
Ja.
Und dass ich das einfach nicht will. Also wie zum Beispiel das, weiß nicht, dass man jetzt irgendwie wo Geld hat. Also ich meine, es wird eh immer passieren, aber dass es zumindest nicht allzu oft vorkommt, dass man irgendwo Geld reintut und dann ist da halt einer dabei, so eine Firma, die halt irgendwie so auf dem Dampfer ist. My precious emissions, my carbon dioxide, I need it. Und so weiter, ne? Das fände ich halt nicht so geil irgendwie in dem Augenblick. Ja, naja.
Oh, herrlich.
Genau. Das fände ich nicht so geil. So, wie ist es denn mit dir, Peter?
Ja, bei mir ist es auch nicht anders. Also ich meine, einerseits habe ich generell so eine Entscheidungsproblematik. Die habe ich in vielen Lebensbereichen durch Methoden abgelegt, die höchst zweifelhaft sind. Münzwurf, Würfeln. Aber für mich ist es auch so, dann selbst bei diesen, selbst wenn ich jetzt so ein Ding hätte, was in so nachhaltige Projekte investiert, hätte ich immer noch dann irgendwie so eine Problematik, dass ich damit dann ja letztlich diesen ganzen Kapitalmarkt irgendwie noch mehr stütze, den ich in seiner gesamten Auswirkung für jedenfalls für den Planeten für schädlich halte. Also für die menschliche Gesellschaft und für den technischen Fortschritt ist er förderlich, aber for the planet it is shit.
Na gut, Peter, irgendwann werden die Begründungen dann auch, also hast ja selbst schon gesagt, dass man dann Entscheidungsvermeidung macht, ne?
Ja, natürlich macht man Entscheidungsvermeidung.
Ich meine, du machst ja schon Entscheidungsvermeidung, dadurch, dass du einen Passwortmanager hast und dir zufällige Passwörter generieren lässt, ne? Du könntest ja einfach sagen, Peter ist ein guter Mann, 123 oder so. Könntest du dich einfach für entscheiden, ne? Aber nein, du machst so einen dummen Passwortmanager.
Ich weiß zwar nicht, wie du auf Passwortmanager kommst, aber ich sehe jetzt Passwortmanager auch nicht so sehr als Entscheidungsvermeidung, sondern mehr als Sicherheitstool.
Ja, klar.
Aber ja, natürlich. Und dann weiß ich natürlich auch nicht, was für Leute sind das? Sind das irgendwie so, weißt du, da gab es ja auch schon, dann weiß ich auch nicht, ist das sicher, weil da sind ja auch so dann so Projekte dabei, wo du weißt, das ist irgendwie sketchy. Und dann gab es ja auch schon mal irgendwelche erneuerbare Energien, Unternehmen, die irgendwie gefailt sind und ganz viele Anleger beschissen haben. Also das ist dann auch noch dieses Misstrauen, was man dann noch irgendwie hat. Weil es ist mir zwar egal, aber so egal dann irgendwie doch nicht. Ja, das ist auch total absurd. Also das verstehe ich auch selbst nicht, wie das zustande kommt in meinem Kopf. Und also es ist für mich selbst überhaupt nicht logisch. Ja, dass ich einerseits sage, es ist mir relativ egal, aber dann auch so eine totale Verlustaversion da habe.
Ja, das ist totaler
Ich glaube, ich denke mir dann letztlich auch, ja, wenn das eh unsicher ist über einen bestimmten Grad, dann kann ich gleich sagen, ich spende das an irgendwas. Ja? Oder dann investiere ich das vielleicht in so eine Genossenschaft, die dann jedenfalls irgendwie sozial irgendwie was relativ Gutes macht, weil sie einfach raus ist aus diesem System, sondern einfach innerhalb ihres Zwecksystems versucht, Ressourcen ihren Mitgliedern günstig zur Verfügung zu stellen. Das ist ja was Genossenschaften typischerweise tun. Und da komme ich dann auch nicht weiter. Es mag auch einfach daran liegen, dass ich da, ich habe halt dann tatsächlich auch nur sehr begrenzt Zeit, weil ich ja arbeite, so ein dusseliges Fernstudium zu Ende bringe, bescheuerte Podcasts aufnehme und so weiter. Und ich da letztlich wahrscheinlich einfach schlechte Auswahlentscheidungen für die Allokation meiner zeitlichen Ressourcen treffe. Um es jetzt mal pseudoökonomisch auszudrücken. Tja, also totale Konfusion.
Tja. Hm. Ja.
Aber was machen wir jetzt daraus? Also kommen wir jetzt zu irgendeiner Conclusio?
Ich wollte aber gerne noch was sagen. Ich weiß selber noch nicht
gerne.
Genau was. Aber du hast ja schon irgendwie Genossenschaften erwähnt. Also was ich tatsächlich mal gemacht habe, ist, dass ich in letzter Zeit mal geguckt habe, was es hier so im Umland für Bürgerenergieprojekte gibt. Und da gibt's auf jeden Fall was. Sowas, denke ich, ist eigentlich, erstmal hört sich das nach einem guten Zweck an.
Wie konkret ist das für dich so? Also bist du da kurz davor, den Trigger zu pullen? Oder ist das mehr so, muss ich nochmal überlegen?
Also ich würde mich gerne mehr zu informieren noch, wie die so sind und was da so für Projekte gemacht werden. Aber grundsätzlich bin ich da schon sehr interessiert dran. Bei dieser Genossenschaft ist es irgendwie so 200 Euro pro Anteil. Und die haben jetzt auf ihrer Webseite stehen, dass sie ihr letztes Projekt jetzt abgeschlossen haben vor Ende letzten Jahres. Und von daher ist das erstmal so, dass sie keine großartigen Investitionen annehmen, sage ich mal, also wobei man immer Mitglied werden kann und 200 Euro investieren kann.
Ja, ja, das kannst du ja mal machen. 200 Euro tun dann letztlich auch nicht so weh. Die kannst du ja in einem Monat zurücklegen wahrscheinlich.
Darüber habe ich mich mal informiert, was es hier so gibt. Und dann noch ein weiteres Thema, was mir in letzter Zeit wichtiger wird und wo mir auch immer mehr auffällt. Beziehungsweise hat mir schon in der Grundschule eine ziemlich gute Lehrerin in dem Fach, hattest du ja auch, die Lehrerin, da geht's halt um die Landwirtschaft und die industrielle Landwirtschaft und so weiter, die gerade so in der Welt die meisten Nahrungsmittel erzeugt und mit Artensterben und Insektensterben und Glyphosat und Manipulation von irgendwelchen Lebensräumen, die dadurch entsteht, kann man auch drüber nachdenken, dass man da nicht so begeistert von ist.
Ja.
Und da gibt's, also ich will es einfach mal in den Raum werfen, dieses Wort, eine Abkürzung, die heißt Solawi, also S-O-L-A-W-I, also solidarische Landwirtschaftsgenossenschaften. Und das ist dann im Prinzip so, dass man halt eine Genossenschaft hat, mit so und so viel Mitgliedern und oder die Mitglieder bewirtschaften halt alle zusammen oder müssen nicht alle, aber die bewirtschaften halt zusammen eine landwirtschaftliche Fläche und dann bekommen die Mitglieder immer monatlich oder in einer gewissen zeitlichen Rahmen davon halt ihre Produkte, die sie selber halt oder die ihre Kollegen mit,
also du investierst, sondern
großgezogen haben sozusagen, ja. Und man kann halt da auch mitarbeiten selber und alles mögliche. Das finde ich auch ziemlich cool. Dann noch ein nächstes Thema beziehungsweise Investition. Also das mit Solawi und so weiter ist auch zumindest Zeitinvestition, weil man da halt selber auf dem Feld was macht und nebenher noch Geld in Schnacken anpacken.
Wie sowieso sowjetische Kolchosenfilme. Also. Ja. Okay, was ist noch?
Okay, und was ich dann noch sagen wollte, Open Source Software ist ja allgemein sehr wichtig. Und auch irgendwie zum Beispiel OpenSSL, da, wann gab's das? Wann war diese Sicherheitslücke, Heartbleed? War das 2000?
Das war vor ein paar Jahren.
14 oder so, ne?
Ja.
Heartbleed. Also ist schon ziemlich lange her, meine ich. Und das ist ja so ein Projekt für eine Software, die halt universell eingesetzt wird, überall. Wenn ihr schnapsalbörsers.de aufruft, dann ist der Aufruf ja verschlüsselt und da wird halt eben aus OpenSSL benutzt und für solche Software.
Also du willst da, also meinst Softwareunterstützung, also da irgendwie
dazu in
Open Source Funding quasi.
Genau, da irgendwie zu investieren ist halt auch schon mal eine
Möglichkeit. Da investiert man ja nicht in diesem klassischen Sinne, also man kriegt
genau. Also sein Geld reinzuschmeißen.
Man schmeißt da Geld drauf, das ist ja mehr wie so ein Spendending und man bekommt natürlich dann im Idealfall
hoffentlich bessere Sachen zurück.
Entweder konkrete Features mit so Sachen wie Bounty Stars oder eben einfach nur eine besser unterstützte und von motivierteren Entwicklern entwickelte Software wieder.
Genau.
Was natürlich dann, wo wir gerade schon bei Verschlüsselung sind, ist mir eben komplett entfallen, weil ich es irgendwie verdrängt hatte, weil ich es so problematisch finde, und zwar Kryptowährungen. Ja. Ist ja auch so eine Investmentklasse, könnte man jetzt ja auch sagen. Also wenn wir jetzt hier Mitte 2017 hätten, dann wären wir wahrscheinlich voll auf dem Bitcoin-Hype. Ja, haben wir aber nicht. Wir sind ja schon 2019 im Februar.
Wir sind
und da ist der Bitcoin-Hype irgendwie schon wieder ziemlich vorbei und damit auch der ganze Kryptowährungs-Hype. Aber warum ist denn das problematisch?
Das
oder kannst du denken, warum ich das für problematisch halte?
Würde man sagen, wegen des Energieverbrauchs, der mit damit verbunden ist.
Richtig, oder? Ja, genau das ist es. Also eigentlich fand ich diese Idee ja auch total charmant anfangs, weil es so irgendwie so, das kam auf nach der großen Finanzkrise 2007, 2008, schoss dann Bitcoin irgendwann so aus dem Boden, 2009 meine ich, initiiert von dem Pseudonym Satoshi Nakamoto. Und die Idee war irgendwie so, hey, wir machen mal, ja?
Kurze Zwischenfrage, sagt man eigentlich, erdacht von dem Pseudonym? Wie, von dem Pseudonym oder von einer Person mit dem Pseudonym? Oder von einem Computer mit dem Pseudonym?
Er dachte von einer Person mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto. So ist es besser, du hast vollkommen recht. Die Idee war ja quasi so, mit diesen Banken, die bauen irgendwie nur Scheiße und alle leiden drunter. Lass uns doch mal was Alternatives machen, was auch ein begrenztes Wachstum hat. Also es gibt bei Bitcoin eine Maximalmenge an Bitcoin, die geschürft werden kann. Danach läuft es irgendwie anders weiter. Und dann kann man quasi nur noch Transaktionen dazwischen machen. Und das lief dann so, ja, mehrere Jahre eigentlich so relativ unbeachtet. Also mittlerweile ist es so, dass du kannst keine Bitcoin mehr minen mit irgendwie so einem normalen Computer, was du anfangs konntest, sondern du hast dann Spezialrechner mit Spezialchips und es braucht irgendwie mehr Strom als zweimal Dänemark. Ich finde diese Idee ganz gut, auch dieses Dezentrale. Ich glaube, es ist sogar immun gegen Quantencomputing und die einzige Gefahr ist, wenn jetzt irgendjemand mehr als 50% der Mining-Power hätte, dass er dann da quasi Double Spending machen könnte, also Transaktionen faken
machen
könnte.
Die dann nicht auftauchen im Prinz.
Ja, und auch sonst diese ganzen Anwendungen für Blockchain, auch für irgendwie sichere Lieferketten und fairen Handel, die sich Leute ausgedacht haben, mit auch jedenfalls technisch soliden Konzepten. Das ist alles schön und gut. Und mich fasziniert das zu einem gewissen Grade, aber ich weiß nicht, in einer Welt, wo wir eigentlich versuchen, wegzukommen von fossilen Energieträgern, ist das Aufsetzen neuer Infrastruktur, die für so ein paar Transaktionen von ein paar, das hat einfach einen unglaublichen Energieverbrauch. Das ist so gesehen technisch, auch wenn man jetzt sagt, okay, Energieverbrauch pro Transaktion, ja, es ist total ineffizient. Es ist zwar sicher, aber es ist einfach brutalst ineffizient und diese Energie, auch wenn du dann dein Bitcoin schürfst in Norwegen mit Wasserkraft, ja, diese Energie kann ja auch nur einmal verbraucht werden. Also, ich kann da gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Wenn ich darüber nachdenke, dass jetzt auch noch zu allem Übel bei dieser gravierenden, immer stärker auch für die dümmsten sichtbaren Klimakatastrophe, wenn Leute auf die Idee kommen, dass es eine gute Idee ist, noch mehr auf Sachen zu setzen, die letztlich, irgendjemand hat mal gesagt, ja, Bitcoin boils the ocean, also Bitcoin, ja, verkocht den Ozean. Ach, ist einfach irgendwie ein verdammt schlechter Zeitpunkt dafür.
Es ist anscheinend so, dass eine Transaktion in Bitcoin 460 Kilogramm, also ungefähr 460 Kilo CO2-Emissionen verursacht.
Okay, wie viel und ist das in Fußballfeldern oder Saarländern?
Ich weiß nicht, wie viel Saarländern das jetzt entspricht oder wie viel Saarländer voll Wald man abholzen müsste, damit das so viel CO2 in die Atmosphäre entlassen wird. Aber ich habe mal gehört, dass der durchschnittliche Deutsche 11 Tonnen CO2 pro Jahr ausstößt. Und dann sind das ja schon fast 1/22 davon.
Wow. Ja. Und das war so eine Gesamtrechnung, also mit Wohnungen, Verkehr und allem.
Ja.
Für diesen Deutschen. Okay. Dann ist das also vielleicht so viel wie so eine,
glaube ich zumindest,
wie so eine Wohnung jetzt mal, wenn wir nur mal die Wohnung rechnen und die Flugreise weglassen, wie so eine Wohnung irgendwie in 4 Wochen oder was braucht, irgendwie so ein Single-Haushalt-Wohnung. Eine Transaktion. Also wenn ich irgendwie sage, hier Felix, ich schicke dir jetzt 0,00045 Bitcoin.
Mhm.
Ja, super. Läuft.
Das läuft.
Ich meine, es ist schön, also es ist Open Source und es ist eine eigene Infrastruktur und es ist unabhängig und dezentral und so gesehen toll, aber nee, also ich tue da mein Geld nicht rein. Wirklich nicht.
Peter, sei doch kein Frosch.
Du meinst, weil man so einen Frosch auch am besten, man kann ja auch Frösche kochen, ne? Gibt es auch diesen Spruch mit dem Frosch, den man den Frosch langsam das Wasser erwärmt, dann merkt das nicht. Wenn man ihn aber in kochendes Wasser springt, dann springt er gleich raus. Ich kriege es aber nicht zusammen, wie das wirklich korrekt heißt.
Ja, ich habe auch neulich, was ja dein Lieblingswort ist, davon gehört, dass es Tierversuche gab, dass wenn man Ratten oder Mäusen oder irgendwelchen Lebewesen Stromschlag gibt und dann aber zwei Gruppen hat und der einen Gruppe, also man gibt beiden Stromschlägen, aber der einen Gruppe gibt man halt vorher immer ein anderes Signal noch zusätzlich, dann ist bei der Gruppe, die das Signal haben, die im Prinzip dann halt vorbereitet sind auf den Stromschlag,
okay,
ein viel geringeres Stresslevel.
Weil die vorbereitet sind.
Ja, oder weil die das antizipieren.
Okay. Die sind dann weniger gestresst.
Ja.
Interessant. Also ich hätte irgendwie spontan vermutet, dass die dann mehr gestresst sind, vor allem wenn der Stromschlag dann ausbleibt. Weil die dann so, gleich, die Glocke hat geklingelt, gleich kommt der Stromschlag. Aber okay, anscheinend anders. Die denken dann, okay, ja gut, gleich mal wupp, mir egal. Immerhin kommt es nicht total aus dem Nichts, ich kann mich irgendwie drauf einstellen. Ja, stimmt.
Ja, ist halt schwierig, wie man das interpretiert.
Es ist so, wie wenn du weißt, okay, abends, wenn der Familienernährer nach Hause kommt, dann gibt's Prügel. Ja, kann man sich dran gewöhnen, bestimmt. Ja, toll. Ja, Stockholm-Syndrom.
Schönes Thema.
Ach, aua, 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 aua. Wie sind wir denn da jetzt hingekommen?
Über Frösche.
Ja. Gut, ich glaube, wir sind dann mal Frösche und machen zwar nicht länger Quark, bleiben aber grün und melden uns dann in 11 Tagen wieder, wenn es wieder heißt Schnapszahl Brothers, 2 Brüder, 2 Welten.
Ich dachte, du sagst es, zwei Brüder, ein Gedanke.
Zwei Brüder, zwei Welten, ein Gedanke. Wenn ihr Feedback habt, liebe Hörerinnen und Hörer und divers.
Liebe Bots. Liebe Diversixes.
Liebe Hörixes. Wenn ihr Feedback habt, dann freuen wir uns, wenn ihr es hinterlasst. Einfach per E-Mail an podcast@schnapsalbrothers.de als Kommentar auf schnapsalbrothers.de oder per Telefon an die 089-2155-0345. Auch da könnt ihr dazu sagen, wenn ihr nicht wollt, dass wir das in der Sendung abspielen, dann machen wir das auch nicht. Ist gar kein Problem. Hast du noch was zu sagen?
Dann war es das, denke ich mal, oder?
Haben wir genug über Geld geredet. Ah, weißt du, was wir jetzt gar nicht gesagt haben? Was? Ich finde dieses Verhältnis in der Gesellschaft zu Geld ja auch irgendwie so schwierig. Also einerseits ist Geld voll das Distinktionsmerkmal, so irgendwie für so soziale Gruppen. Und also vielleicht jetzt nicht direkt über Geld, aber dann über Sachen, die du nur für viel Geld kriegst. So nach dem Motto, wenn du keine Yacht hast, bist du nicht cool in Monte Carlo. Andererseits ist es aber so verpönt, über Geld zu reden. Jedenfalls so in Deutschland.
Ja, gut. Ja.
Und was, schon teilweise zu so einem komplett idiotischen Niveau hin. Ne? Also zum Beispiel, wenn du jetzt denkst, ein Arbeitnehmer und Arbeitnehmerorganisation, dass man dann auch nicht sich irgendwie austauscht, was verschiedene Leute auf einer Stufe verdienen, dass man da irgendwie mal gegensteuern könnte. Ne? Da spricht dann auch wieder niemand drüber. Ja? Also es ist, ich ja auch nicht. Ich habe dann auch so, ich weiß nicht, dann kriegst du irgendwie so eine Erhöhung und dann sagst du dazu auch nichts und erwähnst es dann irgendwann später, wenn alle eine Erhöhung kriegen oder so. Und auch da gibt es natürlich noch Studien, wie sich Gehaltserhöhungen auf Motivation auswirken. Wenn man nach denen geht, sollten Unternehmen nie das Gehalt von Mitarbeitern erhöhen, wenn ich mich richtig entsinne. Weil es bringt überhaupt nichts. Das vernichtet eher noch intrinsische Motivation, vor allem wenn dann mal eine Erhöhung kommt und sie dann wann anders ausbleibt. Aber ich glaube, wir sollten jetzt einfach es lassen. Ich habe jetzt genug herumgelabert. Du auch.
Ja, wobei weißt du, was auch nun, also in dem Bezug schwierig ist mit dem Geld und darüber reden und abgrenzen und so, dass wenn man auch eigentlich gar nicht auf dem Dampfer ist, dass man irgendwie so ein bisschen so ein neoliberales Weltbild hat, dass man sagt, irgendwie die Erzieherin soll nicht so viel verdienen wie jetzt der Topmanager bei der Deutschen Bank, der sagt, ich bin Vollblutmanager, Informationen verlangsamen meine Entscheidung. wenn man jetzt auf dem Dampfer ist, dass man eigentlich denkt, ja, es müsste ja gerecht zugehen und so, dass man dann andererseits aber sich teilweise, wenn man nicht ganz nachdenkt, sich dann doch dabei erwischt, dass man sagt, oh, bin ich geil, Geld, die anderen sollen kein Geld haben und so. Das ist richtig komisch.
Echt, hast du das, dass du das manchmal denkst? Stehst vorm Spiegel im Büro und sagst so, geil, ich hab Geld.
Geld wird immer besser. Nee, eigentlich nicht, aber ich kann mir das vorstellen, dass das passiert. Also, dass man...
Okay.
Ja, dass das so ein zwiegespaltenes Verhältnis irgendwie ist.
Du bist bereit zu dieser anekdotischen Unterstellung.
Genau.
Prima. Na dann. Ciao, Kakao. Hinterlass Ciao, Kakao. Feedback. Dankeschön.
Tschüss.
Und bis bald.
Peng.